Herzlich willkommen zum Freiraus Costa Rica Special 2025. Ich bin Christo Förster und nehme dich mit ins Abenteuer Costa Rica. Zwischen rauschenden Pazifikwellen und dichtem Dschungel, majestätischen Vulkanen und Karibikmangroven, exotischen Vögeln und Faultieren. Unterstützt und präsentiert wird dieses Abenteuer von Hauser Exkursion. Bei Hauser findest du über 400 verschiedene Touren weltweit, bei denen immer der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Vordergrund steht. Auf geht's. Vamos. Ja, da sind wir in der ersten Folge des Costa Rica Specials. Ich will dich kurz abholen, warum ich überhaupt hier bin und warum ich aus und von Costa Rica berichte. Ich bin mit meiner Familie insgesamt für 3 Monate in diesem herrlichen mittelamerikanischen Land. Wir waren 2 Monate jetzt hier an einem Ort, hatten hier so eine Art Alltag, haben das Ganze, diesen ganzen Trip, diesen Besuch hier in Costa Rica als Auszeit verstanden, als gemeinsame. Wir, das sind meine Frau Anja und ich, unsere beiden Kinder, die 13 und 15 Jahre alt sind. Die haben wir für 2 Monate aus der Schule in Deutschland genommen. Die sind hier in Costa Rica, hier an der Pazifikküste, wo wir jetzt 2 Monate waren, zur Schule gegangen. Wir haben von hier aus gearbeitet und jetzt gehen wir auf Tour, auf Abenteuertrip durch das Land, haben 4 Wochen Zeit, um uns dieses Land anzuschauen und um ganz viel zu erleben. Auf uns wartet die Karibikküste. Wir sind, wie gesagt, hier an der Pazifikküste jetzt gewesen. Costa Rica hat ja beides, also Küste ist ein ganz wichtiges Ding, Meer ist ein Ding. Hier an der Pazifikküste sind es vor allem auch Wellen zum Surfen. An der Karibikküste geht das teilweise auch. Da ist der Fokus aber ja meist ein bisschen anders gelagert. Da gibt es dann mehr Mangroven, die es zu entdecken gilt. Ganz viel Tierwelt natürlich hier in Costa Rica. Ganz viele Vögel auch. Also viele kommen hierher, um sich Vögel anzuschauen. Tolle Touren, die hier angeboten werden, um Vögel zu beobachten und auch Vögel zu fotografieren. Zwischen diesen beiden Küsten, der Pazifikküste und der Karibikküste, liegt ein sehr, sehr grünes Land mit Hügeln, mit Bergen, mit Nebelwäldern, mit Dschungel, mit Flüssen und tiefen Tälern. Also wirklich sehr, sehr vielfältig. Der höchste Berg hier in Costa Rica ist fast 4000 Meter hoch, 3800 und ein paar zerquetschte. Und es kann sogar passieren, dass da mal Schnee liegt auf dem höchsten Gipfel, dem Cerro Chiripo. Ich werde mir diesen Berg ansehen. Das wird auch in den nächsten 4 Wochen der Fall sein. Davon werde ich auch berichten in diesem Costa Rica Special. Ursprünglich wollte ich ein Teilstück des Camino de Costa Rica gehen. Das ist ein relativ neuer Fernwanderweg, der von der Karibikküste an die Pazifikküste führt oder andersherum ungefähr 300 Kilometer lang. Die Ausmaße Costa Ricas sind relativ überschaubar von Küste zu Küste, wie gesagt 300 Kilometer ungefähr, und das ist schon nicht Luftlinie, sondern eben ein Wanderweg. Es ist dennoch nicht so easy von A nach B zu kommen, weil die Infrastruktur, was die Straßen betrifft, hier relativ mau ist, Gott sei Dank. Oft, weil dann einfach keine Autobahnen durch das Land führen. Es sind ganz oft auch Schotterpisten, die die Orte hier verbinden mit tiefen Schlaglöchern. Davon haben wir auch schon einige fahren dürfen. Und da dauert es einfach sehr, sehr lange oft, um von A nach B zu kommen. Es gibt aber auch größere Straßen, die die Hauptstadt San José hier vor allem verbinden mit den Küstenorten und so weiter. Aber auch nicht mit allen Küstenorten. Also teilweise wirklich dann ganz gute Straßen, aber teilweise eben auch Schotterpisten, und das bedeutet, sich Zeit zu nehmen fürs Reisen, was grundsätzlich ja was sehr, sehr Schönes ist. Also ich habe vor, auf den höchsten Berg Costa Ricas zu steigen, der übrigens in einem Nationalpark liegt. Es gibt in Costa Rica über 30 Nationalparks, was eine sehr beeindruckende Zahl ist aufgrund der Größe dieses Landes. Und in vielen dieser Nationalparks ist auch der Zutritt beschränkt. Ich musste zum Beispiel, um eine Erlaubnis zu bekommen, auf den höchsten Berg Costa Ricas zu steigen, eine Permission mir holen, also ja, eine Zugangsberechtigung, und davon gibt es nur 30 pro Tag. Für die Hauptsaison wird empfohlen, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar schon ein Jahr vorher, diese Erlaubnis zu beantragen bzw. sich zu kaufen. Die kostet pro Tag 18 US-Dollar, was ja ungefähr 15 Euro sind. Ich hatte jetzt Glück, dass wir in der Nebensaison unterwegs sind und ich relativ kurzfristig noch eine solche Erlaubnis bekommen habe. Bin gespannt, wie das dann mit dem Wetter funktioniert. Da gibt's dann keinen Abwägen mit dem Wetter, das wird dann so sein, wie es ist, weil ich nur für diesen Tag eine solche Erlaubnis habe und die auch nicht flexibel ist. Es kann durchaus ordentlich regnen, gerade da oben, und der Regen kann dann auch in Schnee übergehen. Es kann dann sogar unter 0 Grad werden. Ich bin gespannt und du wirst hören, wie das dann so ist. Generell ist es hier, weil ich Nebensaison gesagt habe, gerade im deutschen Sommer, die Regenzeit, die kostarikanische Regenzeit, so richtige Jahreszeiten gibt es hier nicht, aber es regnet mehr als dann in der Trockenzeit, also im deutschen Winter. Aber ich muss sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir diese Reisezeit gewählt haben. Es ist weniger los und das Land ist richtig grün. Green Season wird diese Saison auch genannt, was natürlich ein bisschen schöner klingt als Regenzeit. Und uns hat der Regen hier bislang nicht gestört, uns hat er nie einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Das funktioniert wunderbar. Also auch eine sehr, sehr gute Zeit, um nach Costa Rica zu reisen. Was haben wir noch vor? Wir werden einige der Nationalparks uns ansehen. Wir werden uns Wasserfälle ansehen. Wir werden über Hängebrücken laufen. Es gibt ein Gebiet hier in Costa Rica, etwas nördlich. Da gibt es Vulkane, große Vulkanseen, heiße Quellen. Wir werden einen indigenen Stamm besuchen, der noch sehr ursprünglich lebt. Wir werden eine Öko-Finca uns anschauen und da mal einen Einblick erhalten, wie das nachhaltige Wirtschaften, Landwirtschaften hier so funktioniert. Wir werden uns mal eine Kaffeeproduktion anschauen. Costa Rica ja sehr bekannt für den Kaffee auch. Wir werden Bootstouren machen, Wanderungen und natürlich Ausschau halten nach Affen, nach Delfinen. Vielleicht haben wir Glück und sehen einen Wal auf einer der Bootstouren. Und Faultiere, denn Faultiere haben wir bislang noch nicht gesehen. Das wäre natürlich toll, wenn wir die auch noch zu Gesicht bekommen. Also, es steht richtig viel an. Wir freuen uns da total drauf. Wir haben aber auch hier jetzt schon einige kleine Ausflüge gemacht und waren unter anderem dabei, wie Meeresschildkröten ihre Eier am Strand gelegt haben. Da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Vorher aber nochmal kurz zu Costa Rica als Reiseziel, als nachhaltiges Reiseziel, weil das total beeindruckend ist, wie dieses Land da aufgestellt ist. 25% der Landesfläche ungefähr stehen unter Naturschutz. Das ist eine der höchsten Quoten weltweit. Ich habe schon gesagt, dass es über 30 Nationalparks gibt. In Costa Rica kommen mehr als 98% des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, hauptsächlich Wasserkraft, Wind, Solar, Geothermie. Und Costa Rica hat sich schon vor 5 Jahren zum Ziel gesetzt, bis 2050 vollständig klimaneutral zu sein. Es gibt ganz viel Zertifizierung für nachhaltigen Tourismus, geförderte Siegel für Hotels, für Tourenanbieter, Lodges mit ganz, ganz hohen Standards, was Ökologie und auch Sozialverträglichkeit betrifft. In Costa Rica gibt es 900 Vogelarten. Die beeindruckendste vielleicht der Quetzal, der sogenannte Göttervogel. 250 Säugetierarten, unter anderem Jaguare, Faultiere habe ich schon genannt, Brüllaffen. Es gibt 200 Reptilienarten. Wir haben so viele riesige Echsen hier schon gesehen, total beeindruckend, die wirklich aussehen wie so Mini-Dinosaurier. Haben wir hier bei uns auf dem Dach, laufen jeden Tag bei uns an der Terrasse vorbei. Es gibt 1200 verschiedene Schmetterlingsarten. Insgesamt beherbergt Costa Rica, obwohl es nur so klein ist, ungefähr 6% der weltweiten Biodiversität. So vor 40, 50 Jahren waren nur noch 20-25% der Fläche Costa Ricas bewaldet, weil sehr intensiv Landwirtschaft betrieben wurde, Rinderzucht, Abholzung und so weiter. Dann aber irgendwann hat die Regierung gesagt, nee, das geht so nicht weiter, wir müssen das umkehren. Und das ist tatsächlich gelungen. Heute sind wieder fast 60% Costa Ricas bewaldet. Und Costa Rica war das erste tropische Land, das die Entwaldung umkehrte. Also es wirklich geschafft hat, dass es wieder mehr Waldflächen gibt. Das hat funktioniert, weil sie den Landbesitzern Geld gezahlt haben. Dafür, dass sie Wald erhalten oder eben Flächen wieder aufforsten. Übrigens ist Costa Rica auch eines der wenigen Länder, das keine Armee hat. Seit 1949 nicht mehr. Keine Armee, kein Militär. Das nur mal so ein paar Fakten, um eine Vorstellung von diesem Land zu bekommen. Und das waren auch Gründe für uns, warum wir uns entschieden haben, nach Costa Rica zu reisen und hier eine Zeit zu verbringen. Ach, was ich noch vergessen habe, die Halbinsel, auf der wir hier gerade sind, die Nicoya-Halbinsel, die gehört zu den 5 sogenannten Blue Zones der Welt. Das sind Regionen, in denen Menschen deutlich länger und gesünder leben als im Durchschnitt. Gab es vor vielen Jahren mal eine wissenschaftliche Studie dazu von einem belgischen Demografen und einem italienischen Arzt. Und dann hat ein Journalist, Dan Büttner, weiter dazu recherchiert, ein Buch darüber geschrieben und diese Blue Zones populär gemacht. Das sind eine Region in Japan, Okinawa, Sardinien in Italien, Ikaria in Griechenland, in den USA eine kalifornische Adventistengemeinschaft Loma Linda und eben diese Halbinsel Nicoya in Costa Rica, wo wir uns jetzt hier gerade noch befinden, wo die Menschen einfach körperlich und geistig länger fit sind, weil sie sich eben entsprechend ernähren, weil sie körperlich aktiv sind, sehr naturnah leben und was offenbar auch ein großer Faktor ist, enge soziale Verbindungen pflegen und einen starken Glauben bzw. ein starkes Zugehörigkeitsgefühl haben. Aber das nur am Rande. Jetzt zu den Meeresschildkröten. Ungefähr eine Stunde nördlich von dem Ort, in dem wir hier diese 2 Monate verbracht haben, gibt es einen bisschen abgelegeneren Strand. Ostional heißt er. Und an diesen Strand kommen regelmäßig weibliche Schildkröten, um ihre Eier zu legen. Nicht 2, 3 an so einem Tag, sondern Hunderte, Tausende. Teilweise. Nicht jeden Tag, nicht jede Nacht, sondern es gibt sogenannte Arribadas, Arrivals, Ankünfte. Und die werden dann hier auch kommuniziert. Es gibt eine kleine Vereinigung lokaler Guides, denn dieser Strand dort ist sehr geschützt und da wird auch drauf geguckt, dass da, wenn so eine Ankunft von Schildkröten ist, natürlich nicht alles voller Menschen ist, dass da auch nicht alles voller Wilderer ist oder ja Menschen, die eben da die Eier sich nehmen und die verkaufen. In einem ganz geringen Maß wird das organisiert, dass die einheimische Bevölkerung aus dem Ort selbst, Ort ist übertrieben, da stehen eigentlich nur ein paar Häuser, aber dass die sich am ersten Tag einer solchen Ankunft einen kleinen Teil dieser Eier nehmen können, um sie zu verkaufen, weil sie das schon seit vielen Jahrzehnten immer gemacht haben und ihnen so ein Einkommen ermöglichen. Das ist eine Praxis, die durchaus auch kritisch gesehen wird, aber so funktioniert das hier. Und über diese Vereinigung lokaler Guides gibt es auch für Touristen die Möglichkeit, eben dem beizuwohnen, wenn diese Ankunft erfolgt, aber eben auch sehr reguliert. So eine Ankunft dauert 3, 4, manchmal auch 5 Tage und findet ungefähr einmal im Monat statt, aber auch nicht jeden Monat. Das ist auch schwer an irgendwas festzumachen. Ich hatte ursprünglich was gelesen, dass das mit dem Stand des Mondes zu tun hat, hat es aber offenbar nicht und auch die lokalen Guides haben keine Ahnung, wann jetzt die nächste Ankunft stattfindet und verweisen darauf, dass sie nicht wissen, wie die Natur das einrichtet und wann die Schildkröten denn nun kommen. Deshalb gilt es, wenn man da dabei sein will, immer mal auf den Profilen in den sozialen Netzwerken zu gucken von dieser Guide-Vereinigung. Und da wird das dann angekündigt. Da heißt es dann, hey, es geht jetzt los. dann kann man als Besucher, Besucherinnen, wenn man denn schnell ist, einen Platz für so eine kleine Tour buchen. Da gibt es dann eine Möglichkeit abends und eine am frühen Morgen für diese meist 3 oder 4 Tage. Diese Tour dauert ungefähr 1 Stunde, das heißt, es gibt 2-mal am Tag dann jeweils 1 Stunde, wo Menschen von lokalen Guides dorthin geführt werden und mit sehr viel Respekt und Nachsicht dann zuschauen können, wie die Schildkröten da ankommen und ihre Eier legen. Für den Rest des Tages haben die Schildkröten da ihre Ruhe. Ich finde das eine ganz okaye Regel, auch wenn ich das Gefühl hatte, als wir dann dabei waren, dass das vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig ist, dass die da auch vollkommen alleine ihr Ding machen könnten, die Schildkröten. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr beeindruckendes, bewegendes Erlebnis. Also so eines dieser Erlebnisse, die so eine besondere Magie haben, wo du wirklich demütig wirst und dankbar, dass du dabei sein darfst, das erleben darfst, wie diese tollen Tiere, die teilweise 50, 60, 70 Jahre alt sind, da ja kommen und für ihren Nachwuchs sorgen, beziehungsweise dafür sorgen, dass es Nachwuchs gibt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und unter dem Gesichtspunkt glaube ich dann auch wertvoll, weil es einfach unsere Verbindung zur Natur stärkt, unser Bewusstsein auch dafür, wie schützenswert diese Natur ist. Da kann man sehr, sehr lange drüber diskutieren, aber wie das hier gehandhabt wird in Costa Rica, das finde ich schon vorbildlich, muss ich sagen. Die Schildkröten kommen dann aus dem Meer und arbeiten sich mühsam relativ weit den Strand hoch, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Eier von der Flut wieder weggespült werden, ins Meer gespült werden, möglichst gering ist. Die Guides achten penibel darauf, dass kein Besucher, keine Besucherin vor die Schildkröten tritt, weil das dazu führen könnte, dass sie dann umdrehen und wieder sich zurück ins Meer bewegen. Also wenn, dann hinter den Schildkröten sich aufhalten, möglichst leise sein. Wir waren im Dunkeln dort, oberste Regel, kein Blitz, also Film und Fotos erlaubt, aber partout kein Blitz. Die Guides selbst haben so eine Rotlichtlampe, mit der sie dann leuchten, ohne dass die Meeresschildkröten davon gestört werden. Irgendwann hat dann die Schildkröte den Spot erreicht, an dem sie ihre Eier legen möchte und beginnt dann erstmal mit ihren Flossen ein tiefes Loch auszuheben unter sich. Das dauert eine Weile, ungefähr so 15 Minuten, dann ist das Loch tief genug, vielleicht 30, 40 Zentimeter und dann begibt sich die Schildkröte in so eine Art Trance. Die Schildkröte kriegt dann offenbar nichts mehr mit und deshalb ist es möglich, hinten so ein kleines Loch zu buddeln hinter der Schildkröte, durch das dann beobachtet werden kann, wie die Eier in dieses Loch fallen, was die Schildkröte gebuddelt hat. Und das ist wirklich ganz toll, das zu sehen. Das sind ungefähr 50, 60, 70, 80 bis zu 100, 120 Eier zum Teil, die so eine Schildkröte in einer Nacht da am Strand hinterlässt. Danach buddelt sie dieses Loch wieder zu, versucht noch alles, was auf das Loch hindeutet, im wahrsten Sinne des Wortes zu verwischen oben, dass auch nicht zu sehen ist, dass da Eier gelegt wurden, weil es auch natürliche Räuber gibt, also andere Tiere in dieser Region, an diesem Strand relativ wenige. Das ist vermutlich auch ein Grund, warum die Schildkröten gerade dort hinkommen. Aber teilweise sind es sogar Jaguare, die dann diese Schildkröteneier ausbuddeln und sich darüber hermachen. Danach wackelt die Schildkröte dann wieder ins Meer und verschwindet. Dauert so ungefähr 50 bis 60 Tage, bis dann die Babyschildkröten schlüpfen. Sind im Verhältnis natürlich relativ wenige. Also wenn 100 Eier gelegt wurden, dann sind es keine 100 Babyschildkröten, die da schlüpfen, aber doch relativ viele, die dann selbst den Weg ins Wasser finden, die Mutterschildkröte nie mehr treffen, also die kümmern sich nicht um ihren Nachwuchs, die legen einfach die Eier und überlassen diese Eier dann sich selbst. Da muss so eine kleine Schildkröte natürlich auch nochmal im Meer überleben, aber am Ende sind es dann genügend Schildkröten, die selbst irgendwann ins fortpflanzungsfähige Alter kommen um die Art zu erhalten. Interessanterweise ist das Geschlecht der Babyschildkröten unter anderem von der Temperatur abhängig, während diese Eier dort ja nicht ausgebrütet werden, aber heranreifen. Je höher die Temperaturen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Schildkröte, die dann schlüpft, weiblich ist. Wenn jetzt die Temperaturen grundsätzlich steigen, zum Beispiel aufgrund des Klimawandels, dann ist das ein echtes Problem, auch für die Schildkröten, weil es dann viel mehr weibliche Schildkröten gibt und das einfach das Weiterbestehen und die Fortpflanzung der Art gefährdet. Die Art der Schildkröte, die wir beobachtet haben, ist noch nicht vom Aussterben bedroht. Das ist die Olive-Bastard-Schildkröte. Insgesamt gibt es in Costa Rica 5 der 7 weltweit vorkommenden Schildkrötenarten. Unter anderem auch die Leatherback-Schildkröte, also die Lederschildkröte, die richtig, richtig groß wird, die Lederschildkröte, bis zu 2,5 Meter lang und so eine ledrige Haut hat. Die wiederum ist deutlich stärker gefährdet noch als diese Olive-Bastard-Schildkröte. Ich würde mich freuen, wenn du in den nächsten 4 Wochen mit uns kommst durch Costa Rica in diesem Podcast. Ich habe das ja im Intro schon gesagt, dieses Costa Rica Special wird unterstützt und präsentiert von Hauser Exkursion. Das ist ein toller Reiseveranstalter, der sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, sehr viel Trekking-Angebote auch im Programm hat, Slow Trekking, wo es nicht um so einen schnellen Pauschaltourismus geht, sondern darum, eine Destination wirklich respektvoll und nachhaltig zu entdecken. Was ich besonders schön finde bei Hauser, ist, dass du zwar in kleinen Gruppen unterwegs sein kannst, das aber auch nicht musst. Du hast auch die Möglichkeit, sogenannte self-guided Reisen zu machen. Eine Art Selbstfahrertouren. Und das machen wir jetzt auch hier in Costa Rica. Das bildet so den Kern unseres 4-wöchigen Costa Rica Rundtrips. Ein Teil davon ist komplett selbst organisiert, aber 2 Wochen lang sind wir auf einer solchen Self-Guided Tour von Hauser. Das bedeutet, du bekommst einen Mietwagen, deine Unterkünfte sind gebucht und auch deine Route ist schon ausgeklügelt. Einige Programmpunkte auch, aber es bleibt ganz viel Raum, um für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Wir haben einen eigenen Mietwagen, weil wir sowieso hier länger unterwegs sind. Ein Allrad-Mietwagen, der gerade in der Regenzeit hier auch angemessen und angesagt ist. Aber mal abgesehen von dem Mietwagen, der normalerweise auch Teil eines solchen Self-Guided-Tour-Pakets ist, machen wir 2 Wochen eine solche Self-Guided-Tour von Hauser hier in Costa Rica. Das zur Transparenz, damit du Bescheid weißt, inwiefern Hauser-Exkursion dieses Costa Rica-Special unterstützt und präsentiert. Wenn du mehr erfahren möchtest über Hauser, wenn du dir das Programm mal angucken möchtest, es gibt über 400 Touren weltweit in 90 Ländern, dann guck einfach mal im Internet vorbei auf hauser-exkursion.de. Und dann freue ich mich, wenn du nächsten Dienstag wieder reinhörst. Da gibt's dann schon die erste Folge von Unterwegs und ich bin sehr gespannt, was wir dann schon erlebt haben werden. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit.